Liebe Freunde, herzlich willkommen bei Horror. Wir reden heute über eine Trash-Perle. Es gibt Blut, es gibt Brüste, es gibt ein Alien. 1995 ist das Jahr und Species ist rausgekommen. Darüber wollen wir quatschen. Aber wir machen das nicht allein. Wir haben uns einen lieben Freund ans Mikro geholt. Mr. Let's Talk About Horror himself. Heute ist Alex bei uns zu Gast. Toll, Freunde, wir Geil. Sind mal wieder zu dritt. Richtig cool. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ihr kriegt heute sogar quasi noch eine Bonusstimme in eure Öhrchen. Nicht nur Kolja und ich sitzen hier, sondern der gute und liebe Alex. Er wird sich gleich noch vorstellen können. Ich kann euch kurz ins Gedächtnis rufen. Ich weiß nicht, wann es war. Das war irgendwann, ich glaube, letzten Winter. Irgendwann. Auf jeden Fall waren Kolja und ich bei Alex zu Gast. Der hat nämlich auch einen sehr feinen Horror-Podcast. Der heißt Let's Talk About Horror. Da waren wir bei ihm zu Gast, haben über einen Film gequatscht, nämlich Ghost Stories. Und wir haben damals schon gesagt, wir werden uns irgendwie revanchieren und holen dich dann mal zu uns in einer Folge. Und das ist heute soweit. Deswegen begrüßen wir dich aufs Herzlichste. Lieber Alex, hi, schön, dass du da bist.
Hallöchen, ihr beiden. Danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
Ja, ich fand, also, nee, wir haben lange geplant und es wie immer wieder verschoben. Aber das ist ja nicht schlimm, wir haben keinen krassen Zeitdruck. Wir wussten aber die ganze Zeit, irgendwann, Alex, irgendwann bist du dann auch mal bei uns am Start. Ja, deswegen, sag doch mal, wenn dich jemand noch nicht kennen sollte, woher kennt man dich, woher kennen wir uns, was machst du?
Ja, dann nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich wirklich sehr. Also nochmal kurz zu mir. Ich bin der Alexander und ich mache seit nun fast 3,5 Jahren den Podcast Let's Talk About Horror. Es gibt mittlerweile 270 Folgen und es kommen 2 Folgen die Woche raus. Dienstags Spezialausgaben, wo wir über ein Genre sprechen, und freitags machen wir eine Filmbesprechung. Und das Besondere an Let's Talk About Horror ist, dass ich immer wechselnde Gesprächspartner habe. Denn man kann als Hörer oder Hörerin auch dabei sein. Das heißt also, alle haben die Möglichkeit, hier mitzumachen, die mal bei einem Podcast dabei sein wollen. Die melden sich einfach bei mir und sagen, hier Alex, was hältst du von diesem Film oder von diesem Thema? Da würde ich gerne mal drüber sprechen und das würde ich gerne mal machen. Und genieße es wirklich sehr. Und unsere gemeinsame Aufnahme, du hast das richtig in Erinnerung gehabt, Wolf, wir haben im Winter letztes Jahr zum ersten Mal gesprochen.
Alter, das ist schon so lange her.
Bei mir, ja genau, das, die Zeit, die rennt. Die Aufnahme, die wir dann gemacht haben, die kam im Mai.
Okay. Stimmt, ja, ja. Stimmt.
Deswegen.
Genau, aber wir haben das erste Mal telefoniert im Dezember letztes Jahr, das weiß ich noch.
Ja, okay. Ja.
Stimmt, cool. Ja. Mann, immer dieser Zeitversatz, ohne Scheiß, ich bin alter Mann, wirklich, also völlig Demenz zerfressen, als wenn ich diese ganzen Zeiten noch zusammenkriege. Aber ich weiß, yeah. Alex, wir haben uns jetzt vor ein paar Monaten, haben wir uns auf so einer Horrorcon haben wir uns getroffen in Freiburg, und das war nicht geplant. Das war super lustig. Ich war da, ich habe mich umgeguckt und auf einmal sagt meine Begleitung, hier, guck mal, da ist doch Let's Talk About Horror. Also sie kannte dich auch eben von unserem gemeinsamen Podcast und kannte dein Logo und so. Und dann habe ich dich da tatsächlich an deinem kleinen Stand sitzen sehen und das war nicht abgesprochen. Fand ich aber total cool. Da haben wir uns das erste und bislang einzige Mal live getroffen. Das hat mich gefreut.
Genau. Und ich konnte es auch gar nicht glauben. Ich weiß noch, dass ich in dem Moment, das war ja relativ ruhig, ne, du hast es ja auch gesehen, dass da ja nicht so viel los war, leider, zu dem Zeitpunkt, ne? Und deswegen saß ich dann auf meinem Stuhl und dachte mir, ja, guckst du mal, was das Handy gerade so sagt, weil ich habe ja auch immer fleißig gepostet und so. Und als ich dann hochguckte, in dem Moment kamst du auf mich zu, also als hättest du mich gerufen regelrecht, und ich konnte es gar nicht glauben. Also es war wirklich Hammer. So eine Überraschung, dass du da plötzlich standst, und naja, haben wir ja auch erstmal schön fleißig Fotos gemacht, ne?
Ja, sicher. Ey, wir wissen auch, wie das Social Media Game geht. Ey, und ganz ehrlich, ne, genau. ich will jetzt nicht gemein sein gegenüber den Veranstaltern dieser Messe, aber also, dass wir uns getroffen haben, war für mich so ein bisschen ein Highlight oder das Highlight, weil der Rest jetzt, also den fand ich jetzt nicht so prickelnd. Da dachte ich, boah, ich glaube, was Horror-Conventions in Deutschland angeht, da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Aber ich meine, ey, wer weiß, vielleicht sind wir hier dabei, ein gemeinsames Horror-Imperium aufzubauen.
Ja, und, genau.
Ne, und bald gibt's die krasse, weltweit agierende Horror-Convention made in Germany von Let's Talk About Horror und Horror. Das wäre natürlich lustig.
Nein, das ist einfach eine Fusion daraus, Let's Talk About Horror.
Ja, richtig, ja, genau. Oh, schön zusammen schmelzen den Titel.
Geil, ey, hier so Cinematic Universes waren gestern, jetzt gibt's die Podcast Universes, richtig geil. Ja. Jetzt hast du uns alle noch mal kurz auf Stand gebracht, Alex, woher wir dich kennen und deine Stimme. Bevor wir uns aber krass verlabern, lass doch direkt weiter zum nächsten Programmpunkt. Ich hab's ja gesagt, Species ist der Film, über den wir heute reden. Aber vorher, ihr da draußen, die das jetzt hört, ihr wisst es. Und Alex, du weißt es ab jetzt. Wir reden aber ganz kurz vor dem eigentlichen Hauptthema, reden wir darüber, was wir so zuletzt gesehen haben. Ich würde sagen, du als Gast, du hast den Vortritt. Nenn uns doch einen Film, den du jetzt aktuell gerade dir angeguckt hast, optimalerweise irgendwas aus dem Bereich Horror. Was hast du zuletzt gesehen?
Ja, das kann ich absolut beantworten, denn ich bin nämlich gerade dabei, einen absoluten Saw-Marathon zu machen.
Ah.
Und ich schaue mir alle 10 Teile gerade an. Ich habe geplant, jeden Tag einen zu gucken, also jeden Abend, das kriege ich jetzt nicht hin. Irgendwann schaltet das Gehirn auch ab,
wenn ja, du so guckst. Wir haben das auch durchgemacht.
Ja, okay. Und ich habe jetzt letztens, also gestern Abend, Saw 6 geschaut. Ja, das war mein Titel, den ich zuletzt geguckt habe. Und ja, was soll ich sagen? Also ich will ja jetzt nicht sagen unbedingt, dass das schlecht ist, aber es ist halt leider irgendwie so in eine Richtung abgedriftet, die ist nicht gut. Ne? Also wenn man bedenkt, was der erste Teil für ein toller Film war und toller Thriller war, das ist dann mit Saw 2 und 3 und 4 und 5. Weißt du, das Problem bei Saw ist, ich weiß nicht, ob ihr da besser versiert seid, ich kann halt einfach mir nicht merken, was zu welchem Teil gehört. Ich bin jetzt bei Saw 6, aber ich kann dir schon nicht mehr sagen, was jetzt bei Saw 4 war. Und auch was bei Saw, gut, also so ein paar Teile, da komme ich schon klar, da weiß ich schon, was in welchem Teil passiert ist. Aber 4, 5 und 6 ist für mich irgendwie alles durcheinander. Du könntest mir die Filme anders zusammenschneiden, ich würde es gar nicht merken. Also weil die alle so ähnlich sind und so gleich sind. Und es geht nur um Haue.
Also wir hatten ja auch nur unseren großen Saw-Marathon gemacht, weil wir 2 Casts gemacht haben. Einmal Teil 1 bis 5 und dann 6 bis 10. Wir haben die echt komplett durchgeballert. Und ich weiß noch, dass wir das in sehr kurzem Zeitabstand gemacht haben, Wolf. Ne? Also wir wollten den Cast hier irgendwie machen. Und dann haben wir uns echt, glaube ich, in so 2 Wochen alle Filme reingehauen. Weil auch gerade zu dem Zeitpunkt der 10. Teil dann im Kino lief. Und das wollten wir dann so abschließend quasi mitnehmen. Und ey, also wir hatten auch in unserem Cast mal gesprochen. Erstmal, dass man auf jeden Fall den Abfall so zum Ende hin immer weiter gespürt hat. Aber auch, wie wirr die Zeitlinien sind. Also ich glaube, allein über die Zeitlinien haben wir sehr viel geredet. Deswegen, ich fühl das gerade sehr. Aber ich muss trotzdem sagen,
es ist trotzdem, viele Teile vor mir.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem, das war wieder eine spaßige Geschichte.
Also ich muss auch sagen, und ich glaube, wir haben das auch in unserem Podcast gesagt, für mich ist Saw wirklich so ein Guilty Pleasure. Also ich kann auch nicht sagen, dass das eine sonderlich gute Reihe ist, aber ich wäre jetzt auch ein verdammter Lügner, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht jedes Mal irgendwie ganz großen Spaß damit habe. Also für mich geht es natürlich primär um die Fallen, die immer abstruser werden, aber das darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen, die völlig hirnrissige Storyline. Im Prinzip ist es ja eine Seifenoper. Also das ist ja so, das ist ja Telenovela-mäßig beinahe mit noch einer Wendung und noch einem Twist und dann kommt noch jemand aus der Vergangenheit und eigentlich ist es der Bruder vom Neffen des Paketboten von Jigsaw. Der hat auch damals. Aber ich weiß gar nicht, ey Alex, ich weiß gar nicht, was du meinst. Du hast gerade gesagt, du hast Teil 6 gesehen. Ich kann dir wirklich, wenn das die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch wäre, ich könnte dir nicht sagen, mit welcher Falle Saw 6 anfängt. Wirklich, ich krieg das alles so, ja, bis 4 geht's so noch halbwegs und dann in meinem Kopf, die verschwimmen auch alle. So, deswegen,
ich wüsste es jetzt auch nicht mehr.
Siehst du, und du hast ihn gerade gesehen.
Ich habe ihn gestern Abend geschaut. Saw 6,
war das der mit dem Blinden und dem Tauben? Der eine kann nicht sprechen und der andere kriegt die Augen zugenäht. Ist das der Teil?
Nee, ich glaube, das war vorher.
Das war vorher.
Ich glaube, das war vorher. Ja, ich glaube, der 5. beginnt mit diesem Pendel, wo dieser Typ durchtrennt wird. Und der 6. müsste damit anfangen mit der Frau und dem Mann. Die müssen sich Teile vom Körper abschneiden, damit sie aus ihrer Freie kommen. Das ist der, jetzt erinnere ich mich. Und die Frau hackt sich ja dann doch den Arm ab. Da gibt's übrigens einen ganz lustigen Art Witz eigentlich dazu. Ich habe das im Audiokommentar gehört, dass das ein Gummiarm war, logischerweise, und die echte Arm war hinterm Rücken. Aber die Hand, damit die sich echt bewegt, war von einer Stuntfrau, die unter dem Tisch war. Und die hat dann mit diesem Beil, hat die dann zugehauen. Und die wollten aber dann, dass dieser Take beendet ist, damit sie nicht aus Versehen der Frau die Hand verletzt, also der Stuntfrau unterm Tisch. Und der Regisseur hat immer gerufen, Cut, Cut, Cut. Aber die hat immer gemeint, sie muss laut, schneller schneiden und hat halt immer doller auf ihren Arm gehauen, statt halt Schnitt, Schnitt, oh, Schnitt.
Geil.
Aber das fand ich sehr amüsant.
Hier, das ist der Film mit dem Karussell, Wolf, mit der Shotgun, wo die Leute sich im Kreis drehen.
Ja, stimmt. Und die Karussellszene, die haben wir auch gesagt, die fand ich ja ganz gut. Egal, wir fangen schon wieder an. Ja. So, also freut euch auf die große Retrospektive bei dir, Alex. Und wenn ihr gar nichts Besseres mit eurem Leben zu tun habt, könnt ihr euch auch nochmal unser Gelaber hier anhören. Also Saw ist auf jeden Fall ein Thema und das wissen wir ja, da kommt ja auch ein neuer Teil und so und auch da, jetzt im ganzen Ernst, da werde ich auch wieder am Start sein. Ich werde den auf jeden Fall gucken. Ich guck diese Schrottreihe einfach durch, bis mehr kann. Muss man, ja. Dann, Kolle, wie ist bei dir? Was hast du gesehen?
Ich habe einen sehr trashigen Horrorfilm namens Would You Rather gesehen, also hier von wegen das Kinderspiel halt Würdest du lieber, wo man zwei Optionen bekommt. Das halt einfach nur weitergedacht als Horrorfilm, wo sich so ein reicher Dude, dem einfach langweilig ist, ganz viele Leute einlädt, die Geld brauchen und dann werden sie auf perfide Weise bekommen sie halt so Möglichkeiten, was sie lieber machen würden. So zum Beispiel jetzt einfach so, willst du dir lieber einen Armer packen oder deinem Partner einen Armer packen und so weiter und so fort. Das Konzept habe ich einfach gesehen. Ich fand, das klang wie ein Film, den ich so richtig schön abends einfach laufen lassen kann. So die Prämisse hat mich einfach gehuckt. Der Film an sich ist super dämlich, der Film ist super trashig. Es gibt so einen Moment am Ende, der, glaube ich, wie so ein Gut Punch sein soll, wo du dich richtig schlecht fühlen sollst, aber ich habe so laut losgelacht, weil ich das so dumm fand. Also kein guter Film, aber der hat mir in dem Moment Spaß gemacht, weil er so schlecht war. Dann habe ich Them angefangen. Die Serie.
Ah, die Serie?
Ja.
Ah, ja.
Weil ich hatte immer Bock drauf und jetzt ist sie endlich auf Prime verfügbar, ohne dass man sie halt kaufen muss oder so, sondern sie ist halt wirklich Teil von Prime. Deswegen habe ich dann das auf meiner Frontpage gesehen, habe auf Abspielen gedrückt und dummerweise, warum auch immer, das System von Prime war sich so, ja, du hast ja noch nie diese Serie angefangen, aber die zweite Staffel ist ja gerade rausgekommen, deswegen starten wir einfach mal mit Folge 1 von der zweiten Staffel. Dann habe ich nach zwei Folgen gemerkt, dass ich in der zweiten Staffel bin und habe jetzt mit der ersten angefangen, also völlig durcheinander. Aber bis jetzt finde ich die sehr interessant. Die hat einen sehr komischen Vibe. Also alles ist auch ganz merkwürdig gefilmt. Alles ist so teilweise richtig schräg und die Cuts sind ganz merkwürdig. Ich kann das schnell in Worte fassen. Die ganze Serie hat einen unfassbar merkwürdigen, aber auch sehr interessanten Vibe. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde Jordan Peele halt eine Serie machen, weil das Thema halt auch einfach dadurch gegeben ist. So. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt darüber wisst, aber es ist ja, zumindest in der ersten Staffel geht es darum, dass eine schwarze Familie in so eine Suburban Area zieht, wo halt eigentlich nur weiße Amerikaner wohnen, die halt sehr, sehr fucking racist sind immer noch. Und ich weiß noch nicht so genau, in welche Richtung die Serie möchte, aber bis jetzt macht es irgendwie Spaß und ich bin sehr gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt.
Alex, hast du die gesehen?
Interessant.
Kennst du
Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich dachte erst, du meintest was anderes. Ich habe aber jetzt gerade mal nachgeschaut. Habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne das Titelbild, aber ist mir völlig fremd noch.
Also bei mir ist es so, ich muss die zweite Staffel auch noch gucken. Und Kolja, ich glaube, du hättest auch eigentlich mit der zweiten weitermachen können, weil das ja quasi so eine Anthologie ist. Ne? Also die Staffeln haben ja nichts miteinander zu tun.
Habe ich jetzt auch gemerkt. Ja. Aber ich hatte Angst, dass es dann vielleicht doch sich mal irgendwie auf eine gewisse Weise auf was anderes bezieht. Und ich dachte halt so, warum nicht einfach mit dem ersten anfangen? So.
Ja, nö, ist ja vielleicht auch gar nicht mal so dumm. Und also ich habe sie auch gesehen und ich muss sagen, ich fand die auch ziemlich gut. So vielleicht gelegentlich, also es gab so Momente, wo ich dachte, es ist ein bisschen viel des Guten. Also diese extrem bedrückende Stimmung und also auch vor dem unangenehmen Hintergrund dieses Alltagsrassismus. Also das kommt schon wirklich rüber und es hat mich gepackt und ich dachte, okay, das ist eine coole, interessante und auch wichtige Geschichte. Mhm. Aber so manchmal dachte ich, ey, manche Dinge würden stärker wirken, wenn ich zwischendurch mal ganz kurz Zeit zum Durchatmen hätte.
Ey, ja,
also gelegentlich hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen viel, so als müsste mir das reingehämmert werden, wie schlimm alles zu jeder Zeit und jede Interaktion mit jedem Menschen ist.
Total.
Und gelegentlich so hat mir das dann so ein ganz kleines bisschen das eher schwierig gemacht, an der Serie dran zu bleiben. Aber dafür auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Figur, die gehört mit zum unheimlichsten, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Also die ist wirklich creepy. Immer wenn die auftaucht, denke ich so, wah, das ist oh. Nee, also deswegen, ich fand Them so cool,
mit
dass
Farbe
ich dachte,
im Gesicht?
Ich muss. Ja, genau.
Ja, also ja, genau das Gleiche dachte ich auch. Geiler Charakter.
Dieser Dude, der ist so weird. Aber also mir hat es unterm Strich wirklich so gut gefallen, dass ich dachte, ich bin definitiv bei der zweiten auch dabei. Ja, dann guck die mal schön zu Ende.
Ja.
Und dann sagst du uns beim nächsten Mal, wie sie dir gefallen hat.
Werde ich auf jeden Fall machen. Ich wollte noch ganz kurz noch mal eine kleine Sache erwähnen. Und zwar, wir reden nicht wirklich über Spiele normalerweise, aber ich habe im Stream letztens Still Wakes the Deep angefangen. Ist ein Horrorgame. Weil wir gerade auch erst über Cosmic Horror geredet haben. Das gefällt mir bis jetzt absurd gut. Ich bin jetzt gerade 3 Stunden drin. Es geht darum, dass man auf so einer Ölbohrinsel als Arbeiter ist. Und dort ja, fangen genau. auf einmal an, sich Leute halt sehr merkwürdig zu transformieren. Du hast so trippy Sicht ganze Zeit und es erinnert einen sehr stark an das Ding und hat hier und da mal so kleine Lovecraftchen Einschübe. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, weil Horrorgame richtig, richtig geil. Passiert nicht oft, dass ein gutes Horrorspiel rauskommt und ist von Chinese Room, die auch Amnesia Machine for Pigs gemacht haben.
Ja, davon habe ich mal was gehört. Das ist richtig, richtig atmosphärisch, ne? Das sieht richtig gut
aus. Sehr, sehr gut.
Ja, also hast du beim nächsten Mal viel zu berichten, wenn du diese Sachen alle durch hast. Kannst du uns final sagen, wie sie dir gefallen haben. So, pass auf, dann mache ich jetzt schnell den Sack zu. Ich habe neulich was geguckt, was ich noch nie gesehen habe, aber das ist so ein Name, der mir immer wieder untergekommen ist. Jetzt wollte ich sagen Ebola-Virus. Nein, er heißt Ebola-Syndrom. Habt ihr von dem schon mal gehört? Chinesischer.
Ich habe nur den Post gesehen.
Ja, das ist so eine sehr, sehr, also wirklich extrem derbe und geschmacklose Splatter. Also ich habe gelesen Komödie, aber da gibt's eigentlich nicht so viel zu lachen. Beziehungsweise wenn man lacht, dann weil die Gewalt so dermaßen abstrus drüber und geschmacklos und ekelhaft ist, dass man sich nicht anders helfen kann, als einmal zu lachen. Es geht um einen, ihr könnt es euch denken bei dem Titel, um einen Typen, der infiziert sich mit dem Ebola-Virus und gibt den dann fröhlich weiter und auch teilweise wirklich absolut bewusst, weil er sich überhaupt nicht im Zaum halten kann. Der ist im Prinzip dauergeil, also ist krank, aber muss einfach absolut alles vögeln, was ihm da entgegenkommt, ob die jetzt wollen oder nicht. So, also wirklich, das ist so dermaßen, du merkst, dass jemand da so richtig schocken und provozieren wollte. Das ist wirklich absolut ekelhaft und zwar auch auf so eine frauenverachtende Art, so weißt du, also der bumst einfach alles, das ist dem scheißegal, ob die sich wehren, ob die wollen oder nicht, so der kennt da irgendwie einfach kein Links, kein Rechts und dann wird natürlich alles ganz ekelhaft, ganz blättrig, wie Leute zerfallen, Leute spucken Blut, überall Pusteln, überall Eiter, überall Matsch, es wird ganz schlimm am Ende, 1000 Leute tot und also ist wirklich... Wenn man keine Scheu davor hat, vor so geschmacklosen Sachen, wie sie so in den 90ern noch durchaus mal gemacht wurden, und dann eben aus China, Taiwan, glaube ich, also hat noch so ein exotisches Flair, dann kann man das mal so gucken, um seine Exotenliste abzuhaken, aber man muss schon ganz genau wissen, worauf man sich einlässt. Also das ist wirklich, wer Kumpels hat, die so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen politisch korrekter sind, die sich sowas nicht angucken würden, mit denen würde ich das auf absolut gar keinen Fall gucken. Ganz im Ernst, die kündigen euch die Freundschaft.
Also ein Film für die ganze Familie.
Ja, genau. Also es wird zumindest ein interessanter Filmabend mit der Familie. Nee, aber wollte ich schon immer sehen. Habe ich zugeschickt bekommen, auch ziemlich cool. Jetzt habe ich ihn abgehakt. Und also das ist wirklich was für den ganz, ganz nischigen Geschmack. Eine kleine Empfehlung mit einer Warnung. So, jetzt aber vielleicht, das werden wir klären, wenn wir über den eigentlichen Hauptfilm des heutigen Abends reden, vielleicht eine große Empfehlung, ohne Warnung. Wir reden nämlich über die Perle, Anführungszeichen, Species. She escaped. We have a serious emergency on our hands.
I want a team to track her. Hunt her down. An der Stelle finde ich es immer geil, dass wir vorher nicht wirklich groß drüber reden, weil ich habe zwar zugestimmt, als wir hier im Discord besprochen haben, welchen Film wir jetzt letztendlich nehmen. Ich glaube, Alex, du hattest, glaube ich, 3 Filme vorgeschlagen oder hatten wir 3 Filme vorgeschlagen? Ich weiß es nicht mehr.
Ich denke, ich habe, glaube ich, 3 vorgeschlagen, aber ich weiß nicht mehr, was die anderen beiden waren. Aber ich weiß noch, dass Wolf ganz begeistert von Species war, ne?
genau, Wolf hat dann gesagt Species und pass auf, das Ding ist, ich kannte diesen Film nicht. Ich habe ich kannte ihn vom Namen und von den Bildern her, aber ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Das habe ich euch natürlich nicht gesagt, aber jetzt ist es vielleicht dann nochmal wieder ein schöneres Kontrastprogramm, weil ich den jetzt zum ersten Mal gesehen habe.
Ah also, ja, da hast du ja was nachgeholt. Eine Perle aus den 90ern nachgeholt.
Ja, voll geil. Ja, ey, und also, nee, es war nicht so, wie ihr dachtet. Alex, du hast nicht nur 3 Filme vorgeschlagen, du hast irgendwie 5 oder 6 oder 7 Filme vorgeschlagen. Da waren da waren ganz viele. Und darunter, so ganz versteckt, war auch Species. Und ich habe den Titel gesehen und da hat was in meinem dummen, verkorksten Gehirn geklickt und ich dachte, geil, da kommt alles zusammen, worauf ich Bock habe, im Podcast zu reden. Mal wieder was aus den 90ern, das fand ich schon cool. Dann so mal was nicht so ernst gemeint ist, was auf jeden Fall dicken Trash Charme hat. Und was auch so ein bisschen, jetzt mal ganz im Ernst, der ist auch ein bisschen horny, der Film. Oder dachte ich, geil, da sind wir drei doch die perfekte Besetzung, um den zu sprechen. Ja, und deswegen Species. Aber Alex, hattest du den denn vorher schon mal gesehen? Ich mutmaße ja.
Ja, also ich bin mit Species aufgewachsen, in Anführungsstrichen kann man sagen, als der damals neu rauskam, der war natürlich ab 16, da war ich noch ein Jährchen zu jung, um ihn sehen zu können, aber als er dann in der Videothek landete, hat ihn meine Mutter mir geliehen und das war also dann 95, ne, und ich war begeistert, also fantastische Perle aus den 90ern, die man immer wieder gucken kann. Nicht zuletzt wegen dem superklasse Soundtrack auch von Christopher Young. Das ist ja mein Favorite-Komponist, wenn es um Horror-Soundtracks geht. Der hat ja wirklich, der hat es ja echt drauf, Musik zu machen, wo man sich einscheißt auf gut Deutsch. Ja. Also wenn man sich mal so seine Filmografie anhört oder anschaut, dann weiß man, der hat es echt drauf. Und auch hier in Species hat er richtig gut abgeliefert. Und Natasha Henstridge ist natürlich eine Augenweide. Ne? Das muss man echt sagen. Und ich mit meinen 15 Jahren war natürlich hoffnungslos verliebt in sie. Ne? Das war direkt, nachdem ich in Famke Janssen verliebt war. Ich war immer verliebt in den ganzen Frauenbösewichten damals.
Die haben wahrscheinlich nicht nur deinen Frauengeschmack geprägt. Aber pass auf, dann könnt ihr jetzt beide abwechseln, nacheinander sagen, Alex, wie hat er, ich mutmaße, du hast ihn jetzt nochmal geguckt für den Podcast?
Ja, natürlich.
Also wie hat er auf dich gewirkt, als jemand, der ihn schon kannte? Und dann, Kolja, dann kommst du. Wie hat er auf dich gewirkt und du hast ihn ja zum ersten Mal gesehen? Mhm. Aber Alex, du zuerst.
Okay, also ich muss sagen, dass dieser Film absolut immer noch richtig gut wirkt. Es gibt Filme, die man schaut aus der Zeit, die man super in Erinnerung hat und dann guckt man sie wieder und dann merkt man so, ah, das und das funktioniert nicht mehr ganz so gut oder das hatte ich besser in Erinnerung, irgendwie so, ne? Aber hier bei Species ist das gar nicht der Fall. Der ist einfach immer noch von Anfang bis Ende spannend, auch intelligent, also er wird auch intelligent erzählt, also es ist nicht irgendetwas, das erzählt wird, weißt du, und du rümpfst so die Nase und denkst so, alter Schwede, wie kam die auf so einen Scheiß, ja? Also er ist auch wirklich noch intelligent erzählt und auch wenn sie ja die ist die Wissenschaftlerin und was sie dann so sagt und was er wiederum sagt und Forrest Whitakers Figur sagt ja auch intelligente Dinge und das passt halt einfach alles. Also der Film ist halt immer noch richtig, richtig gut und fesselnd, obwohl man ihn kennt. Also ich kannte meine ich damit natürlich und er langweilt einfach nie. Ich kann ihn jetzt natürlich nicht jeden Monat gucken, das ist klar. Ne? So ein paar Jahre dazwischen müssen ja schon mal Platz sein, aber er langweilt mich nie, auch wenn ich mittlerweile auswendig weiß, was passiert.
Okay, Kolle, und bei dir, wie war die erste Sichtung?
Wir haben ja letztens, ich muss mich einfach räuspern, einfach so.
Nein, ich bin gespannt.
Wir hatten ja letztes Mal über die Fliege gesprochen und da gab es so einen Moment, wo wir gesagt haben, irgendwie machen sie nicht mehr diese Art von Filme, so richtig schön boomermäßig. Und so ein bisschen ähnliches Gefühl hatte ich jetzt auch bei Species, aber auf eine andere Weise. Ich fand irgendwie die Art, wie der rübergebracht ist, dieser 90s-Vibe, den er hat, der ist halt einfach so krass in diesem Film integriert. Also man spürt förmlich, aus welcher Zeit der halt kommt. Ich fand es sehr sympathisch, wie sie so ein paar Sachen umgesetzt haben. Und ich fand es vor allem cool, einfach mal an so einem Film ranzugehen, von dem ich halt wirklich gar nichts groß vorher wusste, außer die absolute Grundprämisse. Mir hat der Spaß gemacht, aber mehr so auf eine Weise. Der fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen trashig an. Ich kann aber nicht genau sagen, ob das jetzt daran liegt, dass der halt auf eine gewisse Art gealtert ist. Zum Beispiel das CGI und so weiter und so fort. Das ist halt, wenn man das früher, glaube ich, gesehen, genau, gerade am Ende, wenn man das früher gesehen hat, dann ist das heute wahrscheinlich anders, als wenn man es jetzt zum ersten Mal sieht. Das will ich damit sagen. So, also deswegen ist es für mich automatisch vielleicht ein bisschen trashiger in dem Sinne und halt auch von der Grundprämisse. Aber er hat mir jetzt nicht wehgetan, ganz im Gegenteil. Also er hat mir eher Spaß gemacht aufgrund dessen, dass sich so ein paar Sachen so ein bisschen trashig angefühlt haben.
Ja, also dieses, was ihr beide gesagt habt, dieses Zeitkapselgefühl, das hatte ich natürlich auch wieder ultra hart. Also ich hatte den jetzt auch nicht mehr bis ins letzte Detail im Kopf, so ein paar Sachen natürlich noch, Stichwort Natasha Henstridge und so, also vergiss mal nicht so schnell. Aber ich hätte jetzt nicht mehr ganz genau sagen können, was in der Story passiert und wie das Finale jetzt konkret aussieht. Deswegen war es schon echt gut, den nochmal zu sehen und ich fühle mich da jetzt aufgefrischt. Und dieses Gefühl, Alter, solche Filme, die werden einfach nicht mehr gemacht. Das hatte ich zum Beispiel in dieser Szene, als Ben Kingsley irgendwo auf dem Feld steht oder so und über ihm knattern so die Helikopter vom Militär und so. Da dachte ich, okay, das ist irgendwie, sowas wird nicht mehr gemacht. Wenn du heute an Horrorfilme denkst, dann hast du irgendwie sowas wie Conjuring, Insidious, so Jumpscare-Kram oder du hast halt diesen psychologischen A24, ich möchte gern Kunst sein, Horror. Aber das irgendwie auf so eine, wie so eine Räuberpistole, wie so ein ganz großes, so ein Actionfeuerwerk mit so Horrorelementen und das zusammenzuführen und das noch mit großen Stars, da dachte ich wirklich, ey, sowas wird heutzutage tatsächlich nicht mehr gemacht. Nee, und deswegen hat das schon Spaß gemacht, den jetzt nochmal zu sehen.
Weißt du, wer ein gutes Species-Remake machen könnte? Michael Bay. Das würde sich genauso anfühlen.
Oh nein, ohne Scheiß. Nee,
Helikopter im Hintergrund, Action, wo keine Action sein muss.
Ja, Frauen genau,
mit
richtig.
Brüsten, blond. Ich sehe das. Ich sehe ohne Scheiß, ich sehe
einen Michael Bay. Und die Kameras auf Drohnen.
Ja, und das Auto explodiert in einer riesigen Feuerball.
Alles, genau, alles explodiert.
Hat aber nur einen Mülleimer gestriffen, ne?
Und ganz viel Lensflare. Pass auf, ich fasse mal ganz kurz, also ich glaube, wir brauchen es nicht unbedingt, aber zur Sicherheit fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Das ist, Species erzählt die Geschichte von Syl und Syl ist ein Alien- Menschenhybrid in Form einer wirklich grotesk heiß aussehenden Frau und weil irgendwann ihre Alien-Gene reinkicken, hat sie kein größeres Verlangen, als sich zu paaren und braucht dafür einen Menschenmann und hinterlässt auf der Suche nach dem perfekten Paarungspartner eine Spur der Verwüstung und des Blutes und der toten Männer. Und gejagt wird sie von einer Gruppe von, also ich muss sagen, überraschend vielen Promis für damals. Ben Kingsley spielt den Projektleiter, der quasi erst dafür verantwortlich ist, dieses Hybridwesen erschaffen zu haben. Forrest Whitaker als Medium ist dabei, der so ein bisschen wie so als Empath immer so ein bisschen spürt, wo sie als nächstes hin müssen. Ist auch ein bisschen zurechtgebogen für die Story, aber ja. Gut, nehmen wir mal so hin. Michael Madsen spielt so einen knurrigen Detective-Typen, der gerufen wird, wenn man einen Mann fürs Grobe braucht. Mark Helgenberger ist eine Wissenschaftlerin und Alfred Molina ist auch noch am Start, also den kennen ganz viele wahrscheinlich aus Spider-Man 2, Doc Ock und so. Also ich war wirklich überrascht zu sehen, so als ich den Vorspann gelesen habe, ein Name nach dem anderen ploppte auf. Michelle ja. Williams ganz am Anfang, wie alt ist sie, 10, 11, 12 oder so, spielt die junge Syl. Da dachte ich echt, holy shit, wie viel Hollywood-Größen
das
da so
mitspielen. Auch.
Also ziemlich cool. Und durch die Story-Zusammenfassung dürfte jetzt wirklich klar sein, das ist hier, also ich glaube wirklich, ohne Scham und ohne Reue, das ist eine ganz, ganz trashige Geschichte. Aber ich finde es sympathisch, dass der Film auch nicht so tut, als wäre er was anderes.
Ich fand vor allem den Sprung gerade witzig, weil du vorher über diese Ebola-Syndrom-Geschichte geredet hast und der Typ möchte einfach alles bumsen, weil im Prinzip ist es ja einfach hier, eine Alien-Dame möchte auch einfach alles bumsen, sie möchte einfach nur schwanger werden. Das ist ja im Prinzip so die Grundprämisse des Films. Eine heiße Alien-Frau möchte einfach nur von einem Mann geschwängert werden und geht deswegen von Club zu Club.
Ja. Ich erinnere mich noch daran, als der Film damals ganz frisch in die Kinos kam, da war Natasha Henstridge auf unserer Fernsehzeitung vorne abgelichtet. Und die hatte auch wirklich nur ein BH an. Ne? Und da stand dann unten drunter, das schönste Alien der Welt oder irgendwie so, ich weiß das noch genau. Und ich habe mir das dann abgezogen von der Fernsehzeitung und das hing dann bei mir im Zimmer. Das habe ich dann an die Wand gehängt.
Okay, und wir können nur mutmaßen.
Ach so, nee, nicht falsch verstehen jetzt.
Nein.
Ich habe das nur als Poster benutzt.
Yeah.
Also an der Wand.
Ja, klar, sicher, auf jeden Fall. Irgendwann kam Mama rein und zum Glück hattest du die Socke drüber und so. Nein, aber ey, pass auf, dann lass uns jetzt doch gleich mal über den geilen Elefanten im Raum reden. Nämlich Natasha Henstridge. Also ich bin der ganz festen Überzeugung, dieser Film hätte überhaupt nicht für so hohe Wellen gesorgt und Leute hätten sich den kaum angeguckt, wenn nicht eben Natasha Henstridge mitgespielt hätte. Das war ihr erster Film, das war ihr Filmdebüt, die kam also irgendwie so gefühlt aus dem Nichts. Ey, und ganz ehrlich, also wir wissen ja, ein paar von unseren Zuhörerinnen und Hörern sind vielleicht ein bisschen jünger, deswegen müsst ihr uns glauben, wenn wir euch sagen, das war damals, das war wirklich krass, die war über Nacht, war die quasi so ein Sexsymbol, das ist wirklich abgefahren, die war auf allen Titelseiten, damit hat dieser Film geworben und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo ich den nochmal gesehen habe, also da war ich spontan auch wieder 15. Ich habe mich sehr schnell daran erinnert, wie das mit 15 war. Und wenn es sowas wie eine zweite Pubertät für Männer geben sollte, hätte dieser Film vorgestern, als ich ihn nochmal gesehen habe, hätte sie sofort verursacht. Das ist wirklich, also die sieht schon absurd gut aus. Das war schon krass. Also so gesehen, ein krasser Coup, die zu besetzen. Das war schon, also das war, glaube ich, das hat diesen Film gerettet, diese Dame entdeckt zu haben. Aber, und das ist die Frage, kann mir irgendjemand sagen, was die Frau jetzt macht? Was hat die denn danach noch gedreht? Wo ist die abgeblieben? Was geht mit Natasha Henstridge heute?
Auch nirgends. Also ich glaube, sie ist so ein bisschen versunken in der, also sie ist halt, glaube ich, eher versunken. Ne? Man kennt sie nicht mehr. Sie hat ja noch in Species 2 gedreht, mitgespielt, ja. Ne? Da hat sie ja noch auch die gleiche Rolle gehabt, aber wirklich nur eine Nebenrolle war sie da. Und dann hat sie mit Jean-Claude Van Damme einen Film gedreht, direkt danach, Maximum Risk. Den habe ich auch nur einmal gesehen, damals und nie wieder. Und dann ist sie auch in Ghosts of Mars mit John Carpenter bei gewesen.
Oh, fuck, ja.
Ja, aber ich glaube, das war's dann auch. Dann ist irgendwann vorbei. Also man hat sie als Schauspielerin, glaube ich, nicht ernst genommen, weil natürlich alle schon wussten, dass sie wegen ihres guten Aussehens gecastet wurde damals. Und ist dann irgendwie raus, völlig dann so rausgefallen, so als Schauspielerin. Und sie ist jetzt neulich übrigens 50 geworden. Die war erst 21, als sie Species gedreht hat.
Das ist schon krass, also seine Karriere mit so einem Film zu kickstarten. Und Kolja, du kannst dich daran erinnern, wir haben über hier Jennifer's Body vor
einiger Zeit. Musste gerade dran denken, ohne Scheiß. Ja, genau, ja.
Ja, und ich frage mich, ob das so eine Art ähnlicher Fall war. Also junges Mädel, wie wahnsinnig hübsch, wahnsinnig heiß. Jungs auf dem ganzen Planeten sind kollektiv irgendwie in Hitze geraten. Aber man hat sie nicht so richtig ernst genommen, eben weil die so absurd gut aussieht und niemand hat ihr zugetraut, eine echt gute Schauspielerin zu sein. Und ich glaube, also ja, Megan Fox hatte ja dann vielleicht noch ein paar mehr Filme, die sie drehen konnte als Natasha Henstridge. Aber ich glaube, ja, bei ihr, also ich weiß es auch nicht, das wäre jetzt vielleicht irgendwie auch vermessen zu sagen, sie hat nie eine Chance bekommen, hatte sie ja. Vielleicht ist sie auch einfach nicht so die allergeilste Schauspielerin unter der Sonne. Und Alex, weil du gerade Ghost of Mars gesagt hast, natürlich, klar. Ey, Alter, dass mir das entfallen ist. Da hat sie noch mitgespielt, aber hat auch keinen so großen Eindruck hinterlassen. Vielleicht hatte sie also einfach ihre 5 Minuten an der Sonne, hat sie genutzt, hat abgesahnt und viel mehr kam da auch nicht. Aber kann ja vielleicht auch durchaus mal. Ey,
ich denke, die war halt als Model bekannter, ne? Da hat sie wohl mehr gearbeitet dann.
Kurze Anekdote, ich habe gerade einfach nur Natasha Henstridge eingegeben bei Google, um mal zu gucken, welche Filme sie gemacht hat. Und Google schlägt mir vor, lebt Natasha Henstridge noch? Also, nein. Selbst Google weiß nicht, was sie noch macht heutzutage. Das tut ganz schön weh, ey.
Das ist krass, ja.
Ja, das ist wirklich. Aber also, weil wir gerade davon gesprochen haben, ne, selbst wenn sie jetzt vielleicht nicht die allergeilste Schauspielerin unter der Sonne gewesen wäre und vielleicht auch nie war, aber in Species hat es einfach perfekt gepasst, weil die da so ein Alien gespielt hat, eben in Gestalt einer jungen Frau. Und also der Film zeigt uns ja ganz am Anfang, wie sie überhaupt erstmal so die Regeln des menschlichen Miteinanders lernt. Also ich muss da zum Beispiel so ganz kleines bisschen an Christina Loken in Terminator 3 denken. Auch eine wahnsinnig gut aussehende Frau, die aber auch kein Menschen spielt und deswegen so hölzern und so roboterhaft und so abwesend manchmal wirkt. Und das war ja auch die Rolle von Syl, dem Alien in Species. Deswegen muss ich sagen, also die Rollenanforderungen hat sie ziemlich gut erfüllt.
Genau,
das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen.
Es ist halt, glaube ich, so, die Rolle ist halt sehr dankbar für eine Schauspielerin, die recht frisch oder komplett neu in so einem Bereich halt arbeitet, weil du musst sehr stoisch spielen und sehr, sehr kalt irgendwie. Und du kannst ja gar nicht noch mehr Emotionen reinpacken. Deswegen fällt es dann wahrscheinlich auch gar nicht so auf, dass du vielleicht gar nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hast.
Ja, also wie gesagt, in einem Parallel-Demon-Universum hätte sie noch ganz viele Filme gedreht und hätte vielleicht irgendwann den Oscar bekommen, aber also mit Species 1, 2, Maximum Risk und Ghost of Mars. Ich glaube, das sind so die Filme, für die sie bekannt ist und viel mehr wird es da wahrscheinlich auch nicht gegeben haben. Aber dann lass uns doch noch mal ein bisschen über die eigentliche Story reden. Wir haben also eine zusammengewürfelte Gruppe von Experten, Wissenschaftlerinnen und einem Medium, warum auch immer, und die machen Jagd auf Syl. Und ich muss sagen, also das ist auch so ein Pluspunkt, das fand ich wieder richtig angenehm beim Gucken. Ich mag die Dynamik dieser Figuren untereinander, weil die alle so ein bisschen, die sind alle ganz eigene Charaktere und auch so ein bisschen verschroben. Und ich mag auch dieses Story-Element, das hat so ein bisschen was von so einem Katz-und-Maus-Spiel. So, weißt du, wenn die sind immer eine Spur hinter dem Alien, die sind immer ganz kurz davor, sie zu fangen und sind immer 2 Stunden zu spät am Tatort. Und dieses, also ist keine sonderlich originelle Story, aber ich mochte, wie sie sich entsponnen, weil die so ein bisschen was von, ja, weiß ich nicht, von so einer Schnitzeljagd hat, so ein bisschen wie, weiß ich, Illuminati oder so, wenn einer von einem Ort zum anderen rennt und probiert da wie die Puzzleteile zusammenzusetzen, um zu wissen, wo er als nächstes hinrennen muss. Das hat mir ganz gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, der Cast ist irgendwie so wild zusammengewürfelt. Das erste Mal, wo sie alle in einem Raum waren, habe ich mich so gefragt, haben die jetzt alle so Fähigkeiten wie Forrest Whitakers Charakter, weil der am Anfang so hervorgehoben wird und der anscheinend wirklich, das ist ja nicht mehr, das ist ja schon fast übernatürlich. Er weiß ja sofort, wer an der Tür ist, was er von wem möchte und so weiter und so fort. Und danach kommen halt diese ganzen anderen Charaktere, die dann im Prinzip einfach nur, in Anführungszeichen, halt Detective und Wissenschaftler sind, die halt einfach sehr gut wohl in dem Bereich sind. Aber erstmal habe ich mich gefragt, warum das jetzt auf, zumindest warum Forrest Whitakers Charakter so extrem da raussticht. Weil das fand ich irgendwie im ersten Moment sehr komisch. Ich hab irgendwie gedacht, dass jeder von denen so seine richtige Fähigkeit hat.
Ich wusste das auch viele, viele Jahre nicht, warum er dabei ist und was er überhaupt kann. Weil als sie ihn ja fragen zu Beginn, warum er hier ist, da sagt er, ich bin medial veranlagt. Das ist seine Antwort darauf. Und das habe ich aber als Kind oder als Jugendlicher damals nicht verstanden. Das war für mich keine Antwort, die ich irgendwie jetzt verarbeiten konnte. Und deswegen wusste ich überhaupt nicht, was er jetzt tut. Das habe ich dann wirklich erst viele Jahre später dann mal wieder beim Schauen verstanden, warum er überhaupt dabei ist und warum er halt auch alles irgendwie weiß und ahnt und so, ne?
Wenn jemand heutzutage sagt, medial veranlagt, dann denken Leute, du bist Content Creator.
Ja, ey, genau das wollte ich gerade sagen. Es klingt wie die Klugscheißer-Version von, ich mache irgendwas mit Medien. Oh, ich bin medial veranlagt. Ja, also, richtig. Also das ist so ein Punkt, da dachte ich jetzt beim Gucken auch wieder, ja, okay, kommt schon, Leute. Also ganz im Ernst. Also ich glaube, die braucht eine Figur, um die irgendwann, wenn die Story sich in eine Sackgasse begeben hat, damit die irgendwie wissen, wo sie als nächstes hin müssen, weil sonst sie keine Hinweise bekommen hätten. Ja. Und weißt du, und das ist ja auch wieder so ein Punkt, das unterstreicht für mich den Trash-Charme. Wäre das jetzt ein, in Anführungszeichen, ernst gemeinter Film, dann würde man das nie im Leben akzeptieren. Aber das ist, also spätestens mit der Einführung von so einem Typen, der medial veranlagt ist, und dann gehen die zusammen auf Alienjagd, da weiß ich, ey Leute, das kann man jetzt hier nicht wirklich ernst nehmen. So, und deswegen lasse ich dem Film ganz viel Quatsch auch eher durchgehen, als so einen wirklich düsteren, ernst gemeinten Schocker. Aber also das war's, was ich am Anfang auch meinte, so, ja, vielleicht wäre es noch ein bisschen cooler geworden, Kolja, wenn es so gewesen wäre, so wie du, wenn es so eine Art X-Men-Truppe gewesen wäre und jede, das wäre vielleicht so ein Spin-Off, wirklich, du so ein Professor Charles Xavier stellt sich so eine Gruppe von irgendwie geil begabten Leuten zusammen, die so einen Alien-Tussi jagen. Das hätte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen geiler aufziehen können, das stimmt, aber generell mag ich, dass das so verschiedene unterschiedliche Typen sind, die so in Kombination einigermaßen gut funktionieren. Und ich meine, ey, wenn du so einen alten Rochen wie Ben Kingsley da als Chef hast, so, ich habe nicht das Gefühl, dass er sich groß angestrengt hat, aber der hat halt irgendwie so genug Charisma, der hält das irgendwie alles so zusammen. Jedes Mal, wenn er auftauchte, dachte ich, ah, okay, holst dir einen schnellen Check-up. Yeah. So, du machst dich jetzt auch nicht tot für den Film, aber es funktioniert ja halbwegs.
Aber Alter, in der Szene, wo zwei von den Leuten, von den Wissenschaftlern in dieser Kammer sind und die dahinter sind und er die scheiß Tür nicht aufmachen möchte, auf die Gefahr hin, dass da was rauskommt. Ich denke mir ganz halt so, Alter, ja, du kannst die Tür in der Zeit 50 Mal aufmachen, erstens, und die kurz rauslassen und zweitens, dass die anderen auch ganz Zeit nichts machen. Die sitzen da ganz Zeit daneben und sagen so, du musst die doch rauslassen. Aber anstatt ihn einfach mal zur Seite zu ziehen, diesen blöden Knopf zu drücken. Das hat gerade was von der Comedy. Das hat so Scream-Vibes für mich.
Ja, als würde man die da jetzt einfach mal so eben sterben lassen drin. Ja, ne? Ist okay, so. Wir müssen den Raum ausbrennen. Wenn die da drin sind, dann ist das jetzt eben so. Ja. Ne? Also ich meine, das ist halt wirklich ein bisschen hart, ja.
Nein, Entschuldigung, das ist das Protokoll. So geht man vor, hat er gesagt. Er darf das nicht aufmachen. Und wir haben ja in der Anfangsszene schon gesehen, dass er kein Problem damit hat, Leute sterben zu lassen. Also wie er am Anfang die blutjunge Michelle Williams da geopfert hätte, er wollte sie ja quasi vergasen. Ja. Und dann läuft ihm noch so ganz pathetisch ein Tränchen runter. Da musste ich an Whiplash denken. Oh dear Lord, are you one of those single-tier people? Und dann geht er so pathetisch aus dem Bild. Und ich dachte, du dummes kleines Arschloch. Aber ich meine, gut, aus seiner Warte, ich meine, es ist ja kein Mensch. Es ist ja zur Hälfte Alien. Du weißt nicht wirklich, wie mächtig sie ist. Du hast Angst, dass irgendwie außerirdische Sporen da aus der Kontaminationskammer kommen und alles infizieren. Also, das macht ihn nicht sympathisch. Ich muss aber sagen, aus seiner Warte kann nachvollziehen, warum er nicht sofort die Tür aufgemacht hat. Aber ja, ich glaube, das ist so ein Ding, das haben wir auch schon bei einigen Filmen beobachtet. Würdest du so eine lustige Benny Hill-Musik drunter schneiden, dann wäre das original so eine nackte Kanone-Sequenz. So alle denken, hä, du kannst doch die scheiß Tür aufmachen, ist doch gar kein Problem. Er so, nein, nein. Also es hatte was leicht Komödiantisches, das stimmt schon.
Ja, und natürlich auch sehr, sehr extrem dargestellt, ne? Ich meine, der schickt die da rein, um die Batterie wechseln zu lassen und holt sie dann aber nicht oder lässt sie dann aber nicht raus, wenn sich dann plötzlich da irgendwie dieses Dings da anfängt zu wachsen, was auch immer das halt ist in dem Fall, ne? Ich meine, das geht ja nun wirklich nicht. Und wie du gerade sagtest, natürlich hätte man sie 50 Mal rauslassen können in dem Moment. Ja, als es gerade erst anfing, so ein bisschen größer zu sein, da hätten sie natürlich problemlos noch rausgehen können. Dann, als dieses Ding ja dann irgendwie ja dann schon im Raum unterwegs war, da war es natürlich dann schwieriger. Da hätte es natürlich sein können, dass es ganz schnell raushuscht. Aber vorher gab es alle Zeit der Welt. Also die Szene, die ist halt schlichtweg nur gemacht, um uns ein bisschen Spannung und Grusel zu bieten.
Ja, natürlich. Genau. Das merkt man halt so. Deswegen dachte ich so, ah ja, das ist irgendwie süß, dass ihr gerade denkt, ihr könnt damit Spannung erzeugen. Ich finde es ja, genau. Eher unterhaltsam, weil es immer so lustig ist.
Aber damals hat es funktioniert. Damals war das spannend.
Ey, ne? Ich muss auch dazu sagen, weil du vorhin gesagt hast, so oder ihr beide von wegen als Kind geguckt, ich habe in so ein paar Szenen gedacht, alter Schwede, hätte ich das damals einfach so random im TV als Kind erwischt und hätte das geguckt. Ich glaube, ich hätte richtig Angst gehabt vor diesen Transformationen, vor diesem merkwürdigen CGI-Alien-Monster, was dann zwischendurch auf einmal aus ihr rauswächst. Ich glaube, das hätte sich bei mir eingebrannt. Also das hat schon irgendwie schon creepy, so von so einer schönen, hochgewachsenen Frau, die auf einmal sich verwandelt in so ein ekliges Gigamonster.
Genau. Was mir damals aber am meisten Angst gemacht hat, weiß ich noch, war der Penner, den sie umgebracht hat. Der liegt doch so verkorkst und verdreht, doch dann in dem Waggon.
Ach, ja.
Und
ja,
blutüberströmt. Das hat mich geängstigt damals.
Ich verstehe es, es war ein groteskes Bild, ja.
Ich muss sowieso sagen, das Intro hat mich, glaube ich, am meisten vom kompletten Film abgeholt. Also ich mochte irgendwie diese Geschichte sehr gerne, wie dieses Mädchen entkommt und offensichtlich stimmt irgendwas nicht mit ihr und irgendwas brüht in ihr. Also der Film hatte mich am Anfang so richtig erwischt. Also ich fand es wirklich interessant, wie sie da flüchtet und auch im Zug dann diese Szene, wie sie sich da in so einem Kokon an die Wand klatscht und diese Fahrhilfe da mit reinzieht und quasi aufsaugt. Und sich danach dann da rausschält als neue Person praktisch. Und
da habe ich eine interessante Info zu.
Ja, okay.
Diese Szene, wie sie da in dem Kokon ist, der ja so an der Wand hängt in der Zimmerecke und sie ja dann so rausfällt, ja, sich sehr, sehr so rausschält, wie du gerade gesagt hast, die haben sie ganz interessant gedreht. Das ist eigentlich umgedreht worden. Also die Kamera ist umgedreht. Also dieser Kokon hängt nicht in Wirklichkeit in der Ecke des Zimmers, sondern liegt in der Ecke des Zimmers, also auf dem Boden.
Ah, ja,
und was so wirkt, als würde sie rausfallen, ist in Wirklichkeit so gedreht, dass sie schlichtweg einfach nur aufsteht und aus dem Frame heraus greift sie nach einer Stange, wo sie sich kurz hochzieht, damit es dann bei umgekippter Kamera so wirkt, als würde sie rausfallen. Aber in Wirklichkeit zieht sie sich kurz hoch.
Das ist richtig genial. Ja, das ist ziemlich clever und ziemlich smart. Also das sind so Trivia-Fakten, die finde ich auch mal wahnsinnig interessant, wenn man so sieht. Und wenn man das weiß und das nächste Mal siehst du die Szene, denkst du so, ja klar, natürlich.
Ja, dann sieht man es ja.
Ja, ne, also wie hätte man es sonst machen sollen? Natürlich, das ist absolut einleuchtend. Aber also was ihr gerade gesagt habt, diese leicht surrealen Verwandlungs- und Metamorphose-Sequenzen und auch das, was sie im Traum sieht. Also sie hat ja diese Albträume und sieht sich selbst in dieser Alien-Form, wenn so langsam ihre Alien-Gene wach werden und sie allmählich ihren Tribut fordern und so. Also die fand ich auch einigermaßen beeindruckend damals. Die fand ich cool. Die sind mutmaßlich das Einzige am Film, was wirklich unheimlich ist. Also ich finde den Film, der ist jetzt nicht sonderlich unheimlich. Der ist jetzt nicht gruselig. Da geht es wirklich um andere Sachen. Da geht es um Blut, da geht es um Titten, da geht es irgendwie, ey, lass mal das Alien sehen und so. Also das ist jetzt deswegen Horror nur sehr bedingt. Aber diese Sequenzen, die sind zumindest so ein bisschen schaurig. Und also, was ich total vergessen habe, als ich den damals gesehen habe und jetzt erst wieder gesehen habe, sind diese Traumsequenzen mit diesem Giga-Zug. Man sieht auch ganz am Anfang, ne, wird gleich eingeblendet hier Alien Creature Design bei H.R. Geiger und so. Und da denkst du, ah ja, stimmt, cool, Giga hat ja entworfen und man sieht's auch, man sieht irgendwie die Handschrift von Giga. Und ey, wirklich, da wüsste ich gern, wie das zustande gekommen ist. haben die Giga gesagt, ey, pass mal auf, ich habe auf dem alten Bild von dir, ich habe diesen komischen biomechanischen Zug mit dem Totenkopf vorne gesehen. kannst du uns da irgendwie nochmal ein frisches Design draus basteln, was wir für den Film nehmen? Oder haben die das für einen ganz schmalen Dollar gleich noch mitgekauft, die Rechte an diesem Zug? Oder, weil das ist so weird, das passt da irgendwie nur so bedingt in den Film. Also ja. Ich würde darauf hinaus, das wirkt wie irgendwas. Die hatten das Design, die haben das von Giga gekauft, er hat es für die gemacht und das musste irgendwie in diesen Film rein. Also es ist eine coole Sequenz, so dieser weirde Totenkopfzug, aber der sticht raus wie ein totaler Fremdkörper. Es ist absolut seltsam.
Ja, das ist auch der einzige Punkt dem Film, den ich tatsächlich gar nicht so gebraucht hätte. Ne, also klar, dass sie halt als Alien irgendwelche verkorksten Träume hat, das sollen wir ja hier gezeigt bekommen, das finde ich in Ordnung und das sehe ich auch ein, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich brauche. Also hätte man das jetzt nicht reingenommen oder es würde auch aus irgendeinem Grund geschnitten sein, wäre mir das egal. Also damit konnte ich nie was anfangen mit diesem Zug und ihren komischen Träumen.
Ja, oder ich frage mich, haben sie hier irgendwie, weiß ich nicht, wollten sie irgendwas etablieren, was sie dann vielleicht im Sequel nochmal auf, also klingt so bescheuert, ne? Aber man weiß ja nie, wie so wahnsinnig irgendwelche Hollywood-Produzenten sind, vielleicht hatte irgendjemand die Idee, ey Leute, pass auf, wenn Species durch die Decke geht und ich sag euch, der wird durch die Decke gehen, wir haben hier eine geile Alte, das Budget ist überschaubar, Alien-Geschichten kommen immer gut an, wir haben Stars, wir machen so richtig Reibach und im zweiten Teil, da zeigen wir dann irgendwie die Homeworld von den Aliens oder was, da gibt's nämlich ganz viele davon. Die ganze Welt ist voll von diesen Frauenhybriden. Ein ganzer Planet voll geiler Alien-Frauen, die dich erst bumsen und dann killen. Da machen wir einen Film draus. Und da fährt dann so ein Totenkopfzug und dann haben die sich des Koks hingeworfen und sie High Five gegeben. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine ganz, ganz weirde Sequenz. Und ich sehe aber voll, was du meinst, Alex. Also hätte man es rausgeschnitten, ich glaube, es wäre keinem aufgefallen, dass da eigentlich irgendwie so eine Sequenz hätte sein sollen. Hätte, glaube ich, überhaupt gar nicht gefehlt. Aber so unterm Strich, ja. Ich glaube, Kolja, du hast es auch am Anfang angerissen, so die Tricks, das Jahr 95, CGI war vielleicht noch nicht ganz so weit, aber sagen wir denn, dass die noch funktionieren oder geht das alles gar nicht mehr, was man da sieht?
Man muss sich mal überlegen, in dem gleichen Jahr kam Toy Story raus, der als erster voll animierter Film galt, ne? Also ja, einfach von den CGI-Möglichkeiten meine ich jetzt gerade ja. So, ne? Um das mal so in den Vergleich zu packen. So, also klar, das sind so die ersten Versuche, ein bisschen weiterzugehen mit CGI, so in dem Zeitraum. Natürlich sind die echt schlecht gealtert heutzutage. Also wenn man sich das anguckt, da zieht sich schon irgendwas in einem zusammen. Aber gleichzeitig hat es ja auch irgendwie so diesen Charme aus der damaligen Zeit und wie du auch schon gemeint hast, ist es so eine Art Zeitkapsel dadurch, umso mehr noch obendrauf. Also, ja, keine Ahnung, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film darunter leidet oder sowas. So. Eher trägt es, glaube ich, eher noch zu dem Charme dazu, würde ich fast denken.
Und Alex, wie war das bei dir, wenn man das nach der Distanz der Jahre nochmal sieht? Also die Tricks, die einen damals völlig gekickt haben, so, oh, auf einmal verändert sich ihr Gesicht. Und jetzt siehst du das 20, 30 Jahre später und denkst so, hä? Was ist denn das für ein seltsamer Effekt? Wie hat das auf dich gewirkt?
Also ich fand, dass die Effekte schon eigentlich noch okay sind, auch wenn dann aus der Michelle Williams ja dann diese schlangenartigen Tentakeln doch rauskommen. Das wirkt natürlich heute jetzt nicht mehr so gut, aber ich finde das immer noch in Ordnung. Ne? Und andere Effekte, da kann ich auch noch ein Auge zudrücken. Wo man natürlich kein Auge heute mehr zudrücken kann, ist natürlich das Finale. Ne? Also das geht dann... Also das holt jetzt keinen mehr hervor. Also das kannst du jetzt keinem zeigen, der heute um die 20 ist oder die um die 20 ist und dann erwarten, dass die sagen, oh, um Gottes Willen, das habe ich heute nie gesehen, sowas. Ne, also das wirkt halt heute nicht mehr. Ne, das ist aber halt einfach dem Alter geschuldet und wahrscheinlich vielleicht auch immer einfach budgettechnisch geschuldet. Weil man muss ja auch bedenken, 4 Jahre vorher kam ja schon Terminator 2 und der hat, und auch Jurassic Park, ne, war ja auch schon 2 Jahre davor entstanden. Mhm. Und was haben die uns geliefert an CGI, was heute noch wirklich gut aussieht. Und da kackt Syl als Alien am Ende dann schon ziemlich ab, ne?
Ja, das stimmt. Aber also gerade die Szene, die du genannt hast, Alex, gerade hier, wie Michelle Williams vor dem Spiegel steht und dann fängt sie an zu schreien, dann kommen irgendwie so Sachen aus ihrer Haut raus.
Die finde ich geil.
Ja, genau. Muss ich auch sagen. Also die hat auch funktioniert. Vielleicht, weil Michelle Williams damals offenbar auch schon Anlagen gehabt hat, eine richtig gute Schauspielerin zu werden. Die hat ja dann echt noch ein paar ziemlich gute Sachen gedreht. Also die konnte es damals schon als Kinderdarstellerin. Also diese Schreie und das Entsetzen und diese völlige Verwirrung, was mit ihrem Körper passiert, das kam schon rüber. Und diese kleine Szene, als Natasha Henstridge versucht, in dem Pool mit dem einen Typen Sex zu haben. Übrigens, das ist so eine krass unrealistische Szene. Ich schluck alles andere. Ich schluck die Prämisse von so einem Alien-Hybriden. Ich schluck das Finale. Ich schluck, dass da so ein Medium unterwegs ist, was spürt, wo sie jetzt nicht hin müssen. Ich schluck aber nicht, dass so ein Typ, der von Natasha Henstridge die Badehose runtergezogen bekommt, dass er sagt, hey, wow, nicht so schnell, mach mal langsam. Sagt, ja, genau, Alter. Der wird sie bremsen, sicherlich. Absolut unrealistisch. Nee, aber wie sie ihn dann quasi so umbringt, unter Wasser drückt, und dann sieht man, wie sie einfach nur so hochguckt. Und dann verändert sich auch ihr Gesicht. Das kriegt so komische, ich weiß auch nicht, wie so Auswüchse oder so Schlieren oder so. Klar, das kann jetzt mit so einem Terminator 2, mit so einem Jurassic Park, hätte es nie im Leben mithalten können. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich finde auch unter dem Strich, lasse ich die Tricks noch durchgehen. Also die machen den Film nicht kaputt. Und wenn sie mal funktionieren, funktionieren sie auch einigermaßen gut. Aber Alex, das hast du auch schon gesagt, damit möchte ich jetzt zu einem großen Schwachpunkt kommen, und das hatte ich wirklich völlig vergessen. Ich finde das ganze Finale unten in den Tunneln, das finde ich so richtig lahm. Das ist viel zu lange, es passiert ewig lang nichts. Es ist visuell, es ist echt öde, langweilig. Und also da verstolpert der Film ganz viel von dem guten Willen und dem Charme, den er vorher so relativ souverän und solide eingesammelt hat. Also das ganze Finale fand ich extrem enttäuschend. Wie war das bei euch?
Also ich wusste auch einfach nie, wo das überhaupt stattfindet, weil die sind ja in einem Hotel und gehen ja von einem Hotel runter ins Parkhaus und dann sind sie auf einmal in einer seltsamen Art von Kanalisation mit gebauten Brücken, aber Ölfeldern dazwischen, also so sieht das ja aus, wie so Ölpfützen, also wo zum Teufel sind die da?
Und das habe ich bis heute nie verstanden. Auch diese bergartigen Strukturen, auf einmal sieht es ja ein bisschen aus wie bei The Descent. So, diese Höhlen.
Ja, richtig. Genau.
Und dann genau. Ich auch so, wo kommt das jetzt alles her? Warum ist das alles so durcheinander gewirbelt? Und
das habe ich nie verstanden, ja.
Auch wie abrupt es dann am Ende wirklich vorbei ist und wie das irgendwie auch gar kein Gewicht mit sich zieht. Es fühlt sich einfach so an wie, ja, jetzt ist auch die Zeit ab, ne? Ende.
Richtig, ja, genau.
Und da möchte ich zum Beispiel doch mutmaßen, dass das kann doch jetzt ganz im Ernst, das kann doch nur eine Budgetfrage gewesen sein. Also du lässt doch so einen Film nach so einem Aufbau, lässt du doch nicht irgendwie die ganze Zeit in so gammeligen Scheiß Tunnels unter der Erde irgendwo in so einem seltsamen Höhlensystem, wo alles halb dunkel ist, spielen. Also, weiß nicht, jetzt spontan, ich denke dran, was wäre cooler gewesen? Vielleicht irgendwie Finale in einem Zug oder so, weil das Zugmotiv ja auch etabliert wurde. Ganz am Anfang fährt sie im Zug, man sieht diese Zugvision, die wir gerade schon angesprochen hatten. So, also, ich fände es überhaupt nicht erstaunlich, wenn in irgendeiner Drehbuchfassung das Finale auf oder in einem fahrenden Zug stattgefunden hätte. So ein bisschen, keine Ahnung, Reminiszenz an Speed oder so. Oder irgendwie, also, weiß ich nicht. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig originell, dann irgendwie so ein krasses Action-Set-Piece irgendwo in den Straßen von New York oder so. Also, ganz so krass muss es ja nicht sein. Aber so ein bisschen mehr Wumms hätte ich mir tatsächlich da auch gewünscht. Und ey, ganz ehrlich, ich horche jetzt gerade mich rein. Das ist 2 oder 3 Tage her, dass wir ihn hier nochmal geguckt haben zusammen. Und ich kann dir keine Einzelszenen mehr aus dem gesamten Finale nennen. Ich weiß noch, dass man Syl dann halt in ihrer finalen Form sieht und also die sieht einigermaßen bizarr aus, ein bisschen eklig, ein bisschen abstrus. So ich mag allein, weil es so weird ist, ich mag das Element, dass sie so Tentakelschläuche so aus den Brüsten kommend hat, weil das ist halt Giga. Aber wie stirbt sie am Ende nochmal? Ich hab's ungelogen, ich hab's vergessen. Wer besiegt sie wie? Was passiert?
Der Detective schießt aus nächster Nähe mit der Shotgun in ihr Gesicht, der Kopf explodiert und sie fällt in Feuer.
Ja, genau.
Oh.
Und dann ist es zu Ende eigentlich, weil dann. Stimmt. Ich glaube, man sieht irgendwo noch, dass das Kind ja da ist. Irgendwie hat das nochmal einen ganz kurzen Auftritt noch. Und dann ist aber der Film instant zu Ende.
Das stimmt, ja.
Es ist so komisch.
Ja. Sie verlassen dann nur diese Katakomben, anders kann man es nicht ausdrücken, und dann ist der Film zu Ende. Wir sehen natürlich nur noch die Ratte, ne, am Ende kurz, die ihr dann einmal das Gesicht verzieht, um ihr dann so ein bisschen einen auf, es ist noch nicht vorbei, zu so hinzudeuten, ne, und dann ist der Film zu Ende. Und also ich muss sagen, das Finale hat mich jetzt nicht so völlig kalt gelassen. Es ist jetzt schon immer noch gut inszeniert und es ist halt auch noch eine gewisse Spannung. Ich weiß halt nicht, wo diese Location auf einmal herkommt, unterhalb des Hotels, und die Grafik, beziehungsweise das CGI ist halt dann etwas schlechter jetzt in der heutigen Zeit anzusehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Finale so voll für die Katz war. Also so schlecht finde ich es jetzt nicht.
Ja, ey, okay, es ist ja auch absolut legitim und also ich möchte damit auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie komplett den Film ruiniert oder so. Also, ne, wie gesagt, ich hatte da durchaus Spaß mit und ich glaube, ich werde den vielleicht irgendwann auch nochmal gucken, wenn ich Bock auf so guten alten 90er-Trash mit Schauwerten habe. Aber trotzdem bleibe ich dabei, also das Finale ist jetzt nicht so der Höhepunkt des Films. Deswegen möchte ich eine Sache ansprechen, die ich dann wieder ganz gut fand, was mich echt fast ein bisschen überrascht hat. Eventuell bin ich dann gelegentlich doch ein bisschen zu naiv, aber dass Alfred Molina gestorben ist, das habe ich auch total vergessen. Also Sil möchte sich dann mit ihm paaren und kriegt's auch hin. Also natürlich, ich dachte, okay, also so ein Typ wie Alfred Molina, ne? Und er meint dann irgendwie auch noch so, als sie sich nackt an ihn drückt, so sowas passiert mir normalerweise nicht. Und da dachte ich, ey, Dude, selbst wenn du wüsstest, dass sie das Alien ist und du das nicht überlebst, du würdest trotzdem mit ihr ins Bett gehen. Jetzt sind wir mal ehrlich. So, und also, ich fand das cool, dass sie den sterben lassen. Das war ein kleines Story-Element. Da dachte ich, ah, okay, das finde ich cool, das mag ich. Das habe ich nicht kommen sehen, das habe ich vergessen. Das hat mich ein bisschen überrascht.
Ja. Also ich muss sagen, das ist halt eine Szene, klar, die passt gut rein, ne? Dass halt einer von denen dann halt umkommt, finde ich auch in Ordnung. Und dass sie ihn killt, finde ich auch okay. Aber ich fand halt einfach immer die Blödheit immer einfach so unfassbar unaussprechlich sozusagen, weil die sind die ganze Zeit auf der Suche nach dieser jungen Frau, die gut aussieht wohl, die sich paaren möchte. Und das weiß er ja auch. Er weiß, dass sie gut aussieht. Aber sie verarscht sie ja alle nur und tut ja ihren Tod vortäuschen. Und die gehen ja jetzt alle davon aus, ja super, dass die Sache ist erledigt. Und jetzt hat er am gleichen Abend diese umwerfend gut aussehende Frau in seinem Hotelzimmer, die nichts anderes will, als ihn flachlegen. Und dass der nicht in der Lage ist, also der zieht sich ja sein Jackett aus, ungefähr nach 15 Sekunden, wo er reinkommt. Und dass der nicht in der Lage ist zu sagen, Moment mal, das kann doch jetzt aber nicht mit rechten Dingen hier zugehen. Da muss ich sagen, das ist unglaubwürdig. Also das ist unfassbar unglaubwürdig, dass der nicht in der Lage ist, als Wissenschaftler zu sagen, okay, wir haben die Falsche hier für tot gehalten und sie ist hier diejenige. Nur weil sie sich die Haare gefärbt hat in Schwarz. Also das ist schon, da muss ich sagen, das habe ich nie geglaubt. Das habe ich dir nie abgenommen. Da habe ich echt gedacht gehabt, Alter, du bist doch wirklich zu blöd, das zu verstehen, dass das hier die junge Frau ist, die ihr sucht die ganze Zeit. Ich möchte noch eine Sache sagen, Wolf, was du gerade gemeint hast. Dieser andere Typ, der beobachtet ja, dass sie angefahren wird. Aber ihr geht's ja danach wieder gut. Und dann nimmt er sie mit nach Hause. Und dann hat er da nichts Besseres zu tun, als Käse aufzutischen und ein schönes Bild zu machen mit ihr. Er kennt sie doch gar nicht. Ne? Also warum tut er das? Und was du sagtest, ist, dass er nicht sofort sich eigentlich auch die Hose ausziehen würde und er da so gegen angeht im ersten Moment. Ich halte das eigentlich gar nicht für so unglaubwürdig, weil zu schön, um wahr zu sein, kann man hier sagen. Also welche dir völlig fremde, aber umwerfende Frau schmeißt sich dir nach 10 Minuten so, schmeißt sich dir so um den Hals und will die Hose ausziehen. Also ich halte das gar nicht für so unglaubwürdig, dass man im ersten Moment sagt, Moment mal, jetzt mach mal halblang hier so mal ein bisschen. Wir kennen uns ja gar nicht.
Ja, und
weil es so eine völlig unvermutete Großchance ist.
Sie wollten ihn ja auch ein bisschen als Kontrast zu dem Typen davor darstellen, weil der war ja so genau das Gegenteil. Er hat sich ja an sie rangeschmissen und wollte aggressiv mit ihr schlafen. Und der Typ, den wollten sie, glaube ich, so ein bisschen als den Gentleman etablieren, weil sie sagen ja sogar noch stimmt, so, als er für sie bezahlt, so, oh, wo finde ich so einen Mann wie sie? So, wo die Mithilfe da mit ihm redet, so. Und dann ist er ja auch eigentlich so überfreundlich. Also sie wollen ja wie mit einem Presslufthammer reinhämmern, dass er der Gentleman jetzt und das Gegenteil von dem anderen Typen ist. Und dann natürlich dann auch, als sie sich dann ranschmeißt, wie der Typ es vorher eigentlich wollte, dann ist er aber wiederum so, na, ich weiß nicht, ob das jetzt so, wollen wir nicht lieber uns erstmal kennenlernen? Also das finde ich schon auch okay und ich weiß genau, was der Film in dem Moment machen möchte.
Ja, das fand ich allerdings auch sehr intelligent, wie ich das vorhin sagte, weil du siehst ja, eigentlich will sie ja sich paaren, das darum geht es ihr ja die ganze Zeit. Und in dem Moment, wo er sich ihr nähert, merkst du, irgendwas stimmt nicht und dann will sie zurück. Und sie bringt ihn ja dann aber nur um, weil er ja dann aggressiv wird. Und wie sie ja dann am Ende bei ihm zu Hause sind und sie ja dann Insulin finden, wie sie dann darüber diskutieren, okay, er ist Diabetiker und das hat sie gespürt, Das finde ich unheimlich interessant, dass so diese Gespräche, die diesbezüglich so entstehen, und das rechne ich dem Film hoch an, weißt du, dass es halt einfach so intelligente Gespräche gibt, die wir nachvollziehen können. Und weißt du, sowas passiert heute in Filmen nicht mehr oft. Weißt du, heute hast du nach 8 Minuten den ersten Spannungsaufbau, den ersten Jumpscare und guckst dir einfach nur durch Jumpscares durch. Und wenn die hier zusammenstehen, diese ganzen Wissenschaftler, und reden so interessant, das finde ich unheimlich toll. Das ist wie in dem Film Sphere mit Sharon Stone und Samuel Jackson. Ja, genau. Dieser Film, der strotzt nur so vor hochintelligenten und interessanten Gesprächen. Und das habe ich heute im Film nicht mehr. Ich wüsste nicht, wann ich das mal hatte in letzter Zeit, dass ein Film so intelligent erzählt ist.
Ja, also ich weiß, was du meinst, Alex. Ich weiß nicht, ob ich da das Wort intelligent in den Mund nehmen würde. Aber zumindest finde ich es auch schön, dass in so Story-Details manchmal aufblitzt, dass da noch mehr ist. Also und das ist, was ich am Anfang meinte mit, was ich an dem Film so angenehm finde und weshalb ich die ganze Struktur und die Dynamik so mag und der mich bis zum Finale zumindest auch wirklich einigermaßen gut unterhält und packt, dieses wir lösen hier zusammen ein Rätsel-Element. Das hat so, also ich will jetzt nicht sagen, dass Species ein Mystery-Film ist, auf gar keinen Fall. Aber dieses Element, dass kluge Leute versuchen, ein Rätsel zu lösen, und das Rätsel ist in dem Fall ganz konkret, wo ist diese Alienfrau und wie schnappen wir sie? Und dass sie immer einen Schritt hinter ihr sind. Und dass dann sowas kommt wie, sie checken langsam, dadurch, dass Syl sich mit dem nicht gepaart hat, weil er Diabetiker ist, dass sie offenbar, also dass sie das spürt, dass ihr das wichtig ist. Dann kommen sie langsam erst dahinter, die will sich offenbar paaren und dafür braucht die aber einen gesunden Partner und so. Das ist jetzt alles, das hätte jetzt nie einen Oscar bekommen fürs Drehbuch. Aber ich weiß, was du meinst. Es sind diese kleinen Facetten, wo man denkt, okay, wenn man wollte, hätte man das noch weiter ausarbeiten können. Wenn man wollte und man hätte den Trash-Faktor zurückgefahren, dann hätte man da wirklich irgendwie einen ganz anderen Film draus machen können, der vielleicht noch eine ganz andere Art von Spannung erzeugt, der das Rätselelement noch ein bisschen in den Vordergrund rückt. Aber ja, also dieses Element mit dem Diabetiker zum Beispiel, das hatte ich auch vergessen. Das war wirklich gut, dass ich den nochmal geguckt habe, weil wirklich, also die Sachen, die sich mir im Gedächtnis irgendwie festgesetzt haben, ist jetzt klar, was das sein dürfte, aber die ganzen kleinen Details habe ich vergessen. Nee, also das mochte ich tatsächlich auch. Ja, und deswegen, also ist so mein Fazit, wenn ich Species zusammenfassen würde, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein zwingender Film ist aus den 90ern. Und generell, das möchte ich auch nochmal anmerken, ne, weil man irgendwie immer, ich habe das Gefühl, wenn Leute über die 90er reden, dann kommt sofort so dieser Satz, ja, in den 90ern waren Horrorfilme tot. Und das war das Jahrzehnt, wo der Horror komplett gestorben ist. Und dann kam das ja langsam erst so mit Scream und so weiter zurück. Und ich denke mir mal, nee, Leute, das stimmt überhaupt absolut gar nicht. In den 90ern gab das so viele richtig geile Horrorfilme. Was es in den 90ern nicht gab, bis zu Scream, waren so Slasher. Die waren da wirklich tot. Diese alte Formel, die hat sich einfach völlig überlebt. Aber wenn man Horror jetzt ein bisschen weiter fasst, dann sind unfassbar viele und teilweise auch sehr, sehr gute Filme rausgekommen. Und in die Reihe würde ich Species jetzt vielleicht nicht unbedingt stecken. Aber trotzdem macht der Spaß. Der macht eine Menge Sachen richtig. Wenn man das alles nicht so ernst nimmt, was der Film, glaube ich, auch nicht tut, dann hat man da durchaus vergnügliche 1,5 Stunden. Ja, und wenn man dann noch so richtig Bock hat, guckt man sich vielleicht noch den zweiten Teil an. Hat den jemand gesehen eigentlich? Ich weiß ja nicht mal, ob ich den gesehen habe. Und, kann der was?
Also, der zweite Teil, da merkst du schon, dass der aus einer anderen Feder kommt, ne? Und auch am Budget ordentlich dann zurückgezogen wurde. Ne? Das heißt, der hat halt einfach einen ganz anderen Look schon. Der hat halt eher so fast schon Fernsehfilm-Vibes, während der erste ja richtig Kinofilm-Vibes hat. Ne? Also jetzt mal ein bisschen drastisch ausgedrückt. Mir hat der damals aber gut gefallen. Ich habe den damals geschaut, als er dann rauskam, und war von der Brutalität absolut überrumpelt. Ich dachte, wie kann dieser Film nur ab 16 sein? Aus heutiger Sicht okay, ne? Aber damals hätte ich den ab 18 gegeben. Und der hat seine guten Momente. Er ist auch in gewisser Weise auch spannend, aber er ist aus heutiger Sicht richtig Trash. Also ich würde den ersten noch immer nicht als Trash bezeichnen. Das ist für mich noch immer ein guter Horrorfilm aus den 90ern. Der zweite allerdings, ja, der ist schon ziemlich trashig, aber trotzdem guter Trash. Wäre doch nicht perfekt natürlich, aber man kann ihn gucken, finde ich.
Na okay, dann werde ich mir den vielleicht irgendwann mal geben, einfach nur um sagen zu können, ich habe Species 2 gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Das ist wie, Kolja, als wir neulich irgendwann mal über hier die Fliege gesprochen haben und dann haben wir auch ganz kurz das Sequel angesprochen und ich weiß bis heute nicht, ob ich das überhaupt mal, also ich glaube, ich habe es gesehen, aber wenn ja, weiß ich fast nichts mehr von. Und Species 2 ist für mich ein ganz ähnlicher Fall. Kolja, willst du die Species 2 angucken?
Ey, ich habe
Species 3?
Es gibt sogar 4.
Ach, du Scheiße, es gibt 4 sogar, du hast recht.
Ja,
genau.
Ich hab, das war nämlich stimmt, so ein Moment für mich, wo ich so dachte so, wow, was zur Hölle, warum gibt es 4 Filme davon? Und ich habe die nie überhaupt auch nur ansatzweise so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe immer dieses Bild von Giga, also dieses Design halt einfach vor Augen gehabt. Aber auch die Zeitabstände sind, finde ich, sehr interessant, weil 1995, dann ist der zweite 98, also klassische Sequel-Länge, würde ich sagen, so 3 Jahre später. Dann aber erst 2004 und dann 2007. Also so, da gab es noch echt
eine längere
Pause auf einmal. So. Ja, genau, nochmal versucht anscheinend. Deswegen, keine Ahnung, wie die anderen sind. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich Intention, so durch den ersten Teil in mir, dass ich denke, oh, ich muss jetzt die anderen noch nachholen. Ich fand den unterhaltsam auf seine Weise. Der hat so einen leichten, trashigen Unterton, finde ich. Also der ist vielleicht nicht unbedingt, ich würde ihn jetzt nicht als Trash-Film bezeichnen, weil ich einfach Trash-Filme anders kategorisieren würde. Sowas wie Dead Snow oder sowas oder Zombie was oder sowas. Das ist für mich ja wirklich ein Trash-Trash. Aber das hier ist halt schon so ein Horror-Action-Thriller mit gewissem Trash-Charme im Unterton, würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Also zumindest aus heutiger Sicht hat er schon was sehr Trashiges. Das kann man, glaube ich, nicht ganz abstreiten. Vor allem, wenn man ihn jetzt in der heutigen Zeit zum ersten Mal sieht, bin ich der Meinung, dass es dann so wirkt. Also fand ihn unterhaltsam. Nicht jetzt unbedingt super geil, aber es war irgendwie mal wieder charmant, so einen Film aus der Ära zu gucken und einfach diese Zeitkapsel so in sich aufzunehmen praktisch.
Natasha Henstridge hat ja auch nur im zweiten gespielt, im dritten und vierten war sie ja dann wieder nicht mehr dabei. Ne? Da hat sie ja dann auch ist sie natürlich kein Part mehr gewesen. Und was ich gerade sagen wollte, ich habe mir mal den Audiokommentar von Species angehört. Der ist ja viele Jahre entstanden nach den anderen Teilen, auch nach dem zweiten. Und da hat Natasha Henstridge selber gesagt im Audiokommentar, dass, ich weiß nicht genau, wie sie es gesagt hat, aber sie hat von dem traurigen zweiten Teil gesprochen, in dem sie mitgemacht hat. Also das hat ja schon eindeutig gezeigt, was sie vom zweiten Teil hält, ne?
Oh, ja. Jetzt habt ihr nämlich, das ist sehr cool, ihr habt nämlich meine Frage beantwortet. Ich konnte es mir auch schon denken, aber dass Natasha Henstridge ab dem dritten dann nicht mehr dabei war. Habt ihr es gerade vor Augen? Ist da irgendwie irgendjemand noch dabei aus den, also ich habe gerade mal nachgeguckt, während ihr gesprochen habt, und im zweiten Teil sind ja so ziemlich alle Überlebenden des ersten Teils wieder am Start. Also Michael Madsen ist wieder dabei und Forest Whitaker und so weiter und so fort. Aber ich mutmaße mal, spätestens ab Teil 3 ist es doch bestimmt, also sind das irgendwelche
C-F-Schauspieler,
oder?
Ja, genau, es scheint ein komplett neuer Cast zu sein. Und ganz ehrlich, ich gucke gerade durch die Castliste, ich kenne gar keinen.
Nee, ich auch nicht. Also die haben einfach komplett neue Schauspieler sich genommen, weil die anderen wahrscheinlich entweder keine Lust mehr hatten oder einfach zu teuer waren. Dann hat man einfach die Rechte an den Titel Species gekauft, wie das ja immer so ist. Und dann kann man dann Species 3 drehen und dann ist wahrscheinlich dann der vierte Part wieder mit weniger Budget als der dritte Part gewesen und einfach halt nur um den Titel nutzen zu können, um weiterhin Geld zu machen, ne? Wahrscheinlich.
Ja, und ey, also Species 2 kam ja offenbar dann auch nur noch so mittelgut an und Alex, du hast ja auch gesagt, dass du den dann irgendwie auch nicht so richtig geil findest. Und ja, vielleicht kann ich dann Natasha Henstridge so ein bisschen verstehen. Ich kenne jetzt nicht ihre genauen Gründe, warum sie den Film als traurig bezeichnet hat, aber wenn du quasi so kurz davor bist, so ein absoluter Star zu werden, so, also du hast ja wirklich einen Aufschlag auf der Bildfläche, der echt für große Augen und Ohren sorgt, und dann ist die Fortsetzung zu deinem Durchbruchsfilm ist dann irgendwie ein totaler Rohrkrepierer schon wieder. Mhm. Also da kann ich nachvollziehen, dass man so ein bisschen frustriert und desillusioniert ist und sich denkt, ey Mann, Alter, warum war denn der zweite Teil so scheiße? Ich hätte hier wirklich was reißen können.
Aber es ist halt auch dem Drehbuch geschuldet, ne? Sie hatte halt einfach keine interessante Rolle, weil sie ist ja so im zweiten Teil nur eine Nebenfigur. Sie ist ja gar nicht, ist ja praktisch ein Klon von sich selbst. Sie ist ja gar nicht das Alien aus dem ersten Teil, weil das ist ja verbrannt, logischerweise, aber sie ist ja, weißt du, wie bei Alien halt, mit Will Ripley, ne? Sie wird geklont, sieht aber genauso aus und wird ja dann auch nur in so einem Iglo aus Glas praktisch gehalten. Aber sie ist eigentlich ein Alien, aber irgendwie irgendwie ist sie lieb, sie ist nicht böse. Und sie hat aber dann ja so über die Gedanken ja Kontakt zu dem anderen Typen, der ja jetzt praktisch ein männlicher Species ist, in Anführungszeichen. Und sie ist ja immer, wie sie es ja auch im Film sagen, rollig. Ja, also, und er muss zu ihr, sie muss zu ihm, damit sie sich dann gemeinsam paaren können und dann, was weiß ich, das Über-Alien auf die Welt kommt, irgendwie so muss man sich das vorstellen. Und dass das für sie natürlich keine tolle Rolle war, als nur so zu tun, als wäre sie rollig, ich meine, das ist natürlich halt wirklich nicht so geil für sie, das verstehe ich halt auch. Sie ist auf der einen Seite im Käfig und auf der anderen Seite, glaube ich, macht sie ja dann nichts, als kurzzeitig mit ihm intim zu sein. Ne?
Irgendwie ja, so.
Ich
okay.
habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.
Also dann schade für sie, aber wir haben zumindest einen akzeptabel guten Species, nämlich den allerersten. Und also ja, im Nachhinein, ich würde vielleicht auch ihn nicht als Trash bezeichnen. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber also ich finde, das ist ein gut produzierter B-Movie. Also mit ja, überraschend vielen Stars und wirklich soliden Tricks. Man darf das alles bitte, bitte nicht ernst nehmen. Und also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Es muss nicht jeder Film muss irgendwie ein Oscar-Kandidat werden und so. Und ich glaube, dass alle Beteiligten da einfach wussten, in was für eine Art von Film sie mitspielen. Und deswegen funktioniert der ja zu zumindest, weiß ich, 75% funktioniert er ganz gut. Und ich habe mal geguckt, der Regisseur hat ja zum Beispiel auch Dante's Peak dann noch gedreht. Und ich finde, also, da sehe ich auf jeden Fall, was für eine Art von Filme der so gemacht hat. Cocktail hat er auch gedreht, das ist irgendwie nochmal was anderes, aber speziell Species und Dante's Peak, ich glaube, dem war wichtig, ey, Leute gehen ins Kino, die wollen unterhalten werden, die wollen anderthalb Stunden mal den Kopf ausschalten, es muss ein bisschen was passieren, wir müssen ein bisschen Schwung auf die Leinwand bringen. Das ist jetzt hier nicht die ganz große Kunst, aber du siehst irgendwie einfach eine gut produzierte Räuberpistole und kommst im besten Fall mit dem Grinsen aus dem Kino. So, und das ist völlig legitim, das ist, kann auch sehr großen Spaß machen und in die Reihe würde ich Species stellen. Ja, und deswegen muss ich sagen, hatte ich dann doch wieder Spaß, den nochmal geguckt zu haben. Also ich glaube, wir haben uns für einen ganz guten Film entschieden. Wir haben auch schon größere Scheiße hier, also wir alle. So, wir reden über Horrorfilme jetzt mal ganz im Ernst. So, was wir uns schon für einen Kack angeguckt haben, also dagegen ist Species irgendwie echt immer noch Gold. Von daher keine Einwände.
Ja, also ich kann auch über diesen Film nach wie vor nicht meckern. Es gibt ein paar Punkte, die habe ich ja gerade genannt, aber sonst ist der für mich noch immer interessant und auch gut anzugucken. Also einer, weißt du, es gibt ja Filme, die hast du mal gesehen und brauchst sie nie wieder. Und Species ist halt ein Film, der mich seit 95 begleitet, wo ich immer alle paar Jahre sage, oh, den muss ich mal wieder gucken. Und das habe ich in den 90ern genauso gemacht wie in den Nullern und auch jetzt wieder. Also ich bin immer alle paar Jahre begeistert, wenn ich Species schaue. Mir gefällt er immer wieder gut.
Und noch ein allerletztes, und dann wäre ich für meinen Teil auch so ziemlich durch, aber ich habe mal nachgeguckt, das Budget von Species 1 war 35 Millionen und eingespielt hat er immerhin 113. Also das war ja dann auch nicht so ganz unerfolgreich. Also ich glaube, die Rechnung der Produzenten ist da durchaus aufgegangen. Ja, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte zu Species, Kolja, du kannst uns noch dein finales Fazit um die Ohren hauen.
Ich hab das schon gegeben.
Bist du sehr, sehr okay, aber also unterm Strich, du stimmst uns natürlich zu, du bist uns sehr, sehr froh, dass du endlich diese Lücke schließen konntest und Species gesehen hast, oder? Das war doch toll, das war geil.
Wie gesagt, mir hat der Spaß gemacht, so, ich finde den jetzt nicht super krass geil, aber der hat mich unterhalten für die Länge. Ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr gewünscht, dass der mehr in die Richtung vom Anfang geht, weil ich mochte den Anfang ganz gerne explizit mit dem Zug und dieses leicht ominöse, in was transformiert sie sich jetzt und diesen leichten Gruselfaktor, den er zumindest noch am Anfang hatte. Den hat er für mich zum Ende hin so ein bisschen verloren und wurde hier und da manchmal so ein bisschen klamaukig, aber hat mir halt trotzdem Spaß gemacht.
Ja. Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Alex, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du nicht nur bei uns warst, sondern dass du uns auch eine Filmauswahl mitgebracht hast. Du darfst jetzt ruhig noch 4,5 Sekunden ein bisschen Werbung machen. Jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir damit eigentlich rauskommen, aber kannst du uns jetzt schon sagen, was als nächstes auf deiner Liste steht, sei es für deinen Podcast oder auch nur privat? Was wirst du als nächstes gucken?
Saw 7.
Ach ja, klar, stimmt.
Der ist als nächstes geplant. Und ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal, seit ich den Podcast mache, unfassbar viel vorproduzieren, also voraufnehmen können. Es gab mal eine Zeit, da habe ich wirklich aufgenommen und wusste, das kommt übermorgen online und musste das dann aber noch schneiden, da hatte ich ziemlich viel Stress. Und jetzt ist es aber so, dass sich sehr viele neue Leute bei mir gemeldet haben, die mal dabei sein möchten, und habe dann wirklich 4 Aufnahmen die Woche gemacht und habe aufgrund dessen natürlich einen Ordner jetzt, der voll ist mit Filmbesprechungen und Special-Aufnahmen. Und ja, bin halt fleißig am Schneiden und am Veröffentlichen. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel im Moment dabei, Im Land der Raketenwürmer zu schneiden, den ich aufgenommen habe, schon vor 2 Monaten mittlerweile. Der kommt jetzt als nächstes raus.
Ach cool. Und ihr redet über den ersten oder die ganze Reihe?
Nein, den ersten. Ich kenne tatsächlich die anderen Filme gar nicht. Ich kenne nur den mit Kevin Bacon und das ist ein Film, der wurde gewünscht. Also es ist ja auch so, dass man mir ja auch gerne schreiben kann, hier, ich würde gerne mal eine Besprechung zu dem Film haben. Und dann frage ich dann wiederum meine Community, wer hat Lust mit mir über diesen Film zu reden? Das kann natürlich auch jemand sein, der neu ist, aber ich frage dann natürlich in die Runde von denen, die schon mitgemacht haben. Und dann, ja, hat sich dann halt jemand gemeldet oder meldet sich halt eben jemand und sagt, hier, ich bin dabei. Und dann machen wir einen Termin aus. Ne? Aber es kann natürlich auch genauso gut jemand sich melden und sagen, ich möchte über diesen Film sprechen. Oder ich schlage diesen Film vor und ich möchte auch derjenige sein, der über ihn spricht. Ne? Das gibt's ja auch. Ne? Es gibt ja auch welche, die möchten den Film dann selbst mit mir besprechen und andere trauen sich dann nicht und wollen ihn dann nur besprochen haben. Das kommt auch vor.
Du bist doch ein ganz umgänglicher, du bist doch ganz zahm. Mit dir kann man doch, absolut, kann man doch ganz entspannt reden. Alles easy.
Ganz genau. Ja,
dann freuen wir uns auf jeden Fall auf deine Folge oder eure Folge zu Tremors im Land der Raketenwürmer, Schnappoiden. Ja. Warum nennen wir sie nicht Schnappoiden? Ja, auch ein, ja, auch ein richtig, das ist zum Beispiel so ein Film, den, ich weiß nicht, den habe ich schon 5, 6 Mal gesehen. Ich werde den garantiert noch öfter mal gucken in meinem Leben. Also da gehen noch ein paar Rewatches. Der macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, Alex, der macht schon Spaß, ja.
Das stimmt. Mein Lieber, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen
Dank.
Sehr, sehr cool. Dann bleibt uns jetzt noch euch zu danken da draußen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und wie immer verweisen wir euch auf unseren Instagram-Channel. Da heißen wir der Horror-Podcast. Oder schaut bei unserem Discord vorbei. Auf Steady könnt ihr uns supporten. Wir haben auch einen kleinen Merch-Shop. Das findet ihr aber alles in unserem Linktree. Und den wiederum auf Instagram. Ja, cool. Kolja, hast du noch irgendwas, was dir auf den Nägeln brennt? Ansonsten gebührt dir wie so oft das letzte Wort und du darfst die Leute jetzt rausschmeißen und uns auch.
Wir müssen diesen Podcast jetzt beenden, denn das besagt das Protokoll.
Genau.
Drehe keinen Film, wenn du ihn nicht liebst. David Cronenberg.